Jesus, wir danken dir, dass du unser Hirte bist, unser guter Hirte, der uns nicht mit dem Stock verfolgt, sondern der uns zu grünen Wiesen führt und zu frischem Wasser. Hab Dank dafür. Und wir bitten dich, Herr, dass du das, was ich jetzt rede, dass du das verwendest und dass du es so benutzt, dass jeder von uns gesegnet ist und wir etwas von dir hören. Bitte segne uns diese Zeit und schenk uns offene Ohren des Herzens. Amen. Der gute Hirte, der passt auf seine Schafe auf. Und jetzt ist es ja so, dass ein Hirte nicht immer zu jedem einzelnen Schaf hingeht, zu jeder Zeit und immer den Kopf tätschelt, sondern ein Hirte hat den Überblick, sieht seine Schafe und er guckt auch mal nach den Schafen und er ist auch immer mal bei jedem Schaf und guckt auch mal, ob alles in Ordnung ist. Manchmal fühlt sich das mit Gott tatsächlich so an. Ihr kennt das sicherlich, dass man mit Gott sehr intensive und tiefgreifende Erfahrungen machen kann, oder? Kennt das der ein oder andere? Dass man so lebensverändernde Begegnungen, wo man sich, das kann eine Gebetserhörung sein, und ich rede nicht von den Schlüsselerlebnissen, wo man mal einen Schlüssel gefunden hat, das ist auch gut. Und wenn man das im Alltag selber erlebt, dann ist das auch eine ganz wertvolle Sache. Aber so Gebetserhörungen, wo es um was Größeres geht, was einem richtig zu Herzen geht, wo man vielleicht lange darum gerungen hat. Das kann aber auch ein Moment sein, wo man das Gefühl hat, Gott redet sehr deutlich zu mir. Er redet hier sehr klar zu mir. Oder überhaupt ein Moment der Erkenntnis kann das sein. Ihr müsst euch jetzt oder sollt euch gar nicht melden, aber mal so für euch als Frage, wer von euch hat denn schon mal so einen Moment erlebt? Denkt doch mal kurz drüber nach, so über euer Glaubensleben. Wer von euch hat schon mal so eine tiefe Glaubenserfahrung gemacht, wo er das Gefühl hatte, jetzt ist er Gott begegnet? Ihr dürft euch quasi innerlich melden. Wer von euch erlebt das jährlich? Also wer sagt von euch, ich erlebe, also wiederum nicht melden bitte, ja. Wer von euch erlebt das, sagen wir mal, einmal im Jahr, so eine richtig tiefgreifende Erfahrung mit Gott? Wer erlebt das monatlich? Und wer erlebt das wöchentlich? Und heute sage ich euch, wie ihr das täglich erleben könnt. Nein, Quatsch. Nein, diese Erfahrungen sind tatsächlich Erfahrungen, die macht man in großen Abständen. Da können oft Jahre dazwischen liegen. Und wir wünschen uns natürlich diese Erfahrung. Und ich wünsche jedem von uns, dass er diese Erfahrung macht, immer wieder macht. Aber die Realität sieht so aus. Und mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, was ich so kenne, auch von anderen und was ich selber erlebt habe, sind diese ganz tiefgreifenden Erfahrungen, da gibt es ein bisschen Zeit dazwischen. Und das, was wir dazwischen erleben, und ich will das nochmal dazu sagen, ne? Wir als Christen, wir dürfen uns freuen, weil wir dürfen jeden Tag mit Gott reden. Und wir dürfen unsere Dinge Gott bringen. Wir dürfen wissen, dass Gott unsere Gebete hört und reagiert. Ja, also ich meine damit einfach mit diesen besonderen Erfahrungen nochmal was Tiefgreifenderes. Also so richtig umwälzende Erfahrungen. Und das, was dazwischen liegt, das nennen wir Glaube und Vertrauen. Wenn es nicht immer so ganz heiß ist, ja, viele erleben das bei ihrer Bekehrung. Wow, da durchfährt sie und es ist eine ganz besondere Zeit. Und dann wird es, manchmal ist das so, wenn man irgendwie, manchmal ist das, hängt das mit dem Beruf zusammen oder familiäre Entscheidungen und man erlebt Gott so. Und dazwischen, das ist Glaube, das ist Vertrauen. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 8, 25, wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Das ist Glaube. Wir sehen es noch nicht. Wir können Gott nicht anfassen. Wir können spüren, Gottes Handeln spüren, wenn wir das Frauenfrühstück, wenn ich höre, was da für eine Stimmung und für eine Atmosphäre war, wie gut das war, dann wissen wir, oder bei vielen anderen Veranstaltungen auch, die wir haben, wir merken, wow, das war gesegnet. Dann merken wir Gottes Handeln. Dann erahnen wir Gottes Handeln. Und zum Glauben gehört aber auch das Hoffen und das Vertrauen. Und ich habe uns heute eine Begebenheit mitgebracht aus der Bibel, einen Bibeltext. Der ist eingerahmt in zwei von diesen besonderen Erlebnissen. Und vor allen Dingen geht es um diese Zwischenzeit, den Umgang mit dieser Glaubenszeit. Denn der Umgang mit der Glaubenszeit ist gar nicht immer so einfach. Das ist gar nicht immer so locker. Und diese Geschichte habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Es ist eine Begebenheit, die sich bei Abraham zugetragen hat. Oder genauer gesagt, Abram hieß er damals noch. Und die erste umwälzende Begegnung, die vor dieser Begebenheit steht, das ist die, als Gott dem Abram ein Versprechen gibt und sagt, der Abraham, der war am Boden, ne? Der sagte, ey, was soll werden? Ich habe so viel, aber am Ende bekommt es mein Diener. Und Gott sagt, nein, ich verspreche dir, du wirst einen Sohn haben und deine Nachfahren. Weißt, willst du mal wissen, wie viele Nachfahren du hast? Geh mal vors Zelt. So, und jetzt zähl mal die Sterne. Oh, kann ich nicht. Ja, so viele werden deine Nachkommen sein. Das war für Abraham ein umwälzendes Erlebnis. Das war mal eine Zusage. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie aufgeregt er war und wie es ihm da ging. Was für eine krasse Begegnung. Aber dann kam der Alltag. Naja, und dann musste man halt so, dann lebt man halt so. Und es war schon einige Zeit vergangen. Und dann kommt folgende Begebenheit. Ich erzähle es, weil der Text so lang ist, sage ich euch immer nur Stichworte. Es geht damit los, mit der Erkenntnis, Abrahams Frau Sarah hat keine Kinder bekommen. Frustrierend, ne? Da waren 10 Jahre vergangen. Zwischen der Zusage und diesem Moment waren 10 Jahre vergangen. Da kann man schon mal ungeduldig werden, oder? Und wir stellen fest, okay, Sarah bekommt keine Kinder. Aber Sarah hat eine ägyptische Magd, die Hagar. Also sagt sie zu Abraham, pass mal auf, ich gebe dir meine Magd Hagar als Nebenfrau und mit der schläfst du und dann klappt das vielleicht. Und gesagt, getan, es funktioniert. Hagar bekommt ist schwanger. Und wie sie schwanger wird, da kriegt sie so ein bisschen Oberwasser und es geht ihr gut. Sie freut sich und Sarah hat ja keine Kinder und sie ist wenigstens schwanger. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Dynamik könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Es gibt Ärger, sie sieht auf ihre Herrin herab und Sarah läuft zu Abraham und sagt, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Und Abraham sagt gar nicht so viel dazu. Ich habe direkt ein paar Männer vor Augen und ich will mich da auch nicht ganz rausziehen. Am Ende sagt er einfach, ey, sie ist deine Magd in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und das war so ein Freifahrtsschein für die Sarah, zu machen, was sie wollte. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat die Hagar so richtig gepiesackt. Das muss sie wohl, denn Hagar läuft davon. Aber nicht hier schön bepackt und noch ein paar Schnittchen eingepackt, sondern sie flüchtet in die Wüste. Und dort in der Wüste passiert dann die zweite große lebensverändernde Begebenheit. Hagar, die ägyptische Magd, begegnet dem Engel des Herrn. Und der sagt, was ist denn los? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und sie klagt ihm ihr Leid. Und der Engel sagt, oder beziehungsweise, das ist eine interessante Wendung, der Herr sagt, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und er sagt, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und er sagt, du bist schwanger, wirst einen Sohn zur Welt bringen und so weiter und so fort. Du wirst ihn Ismael nennen. Ismael heißt, Gott hat gehört. Und tatsächlich kommt es auch so. Und dann darf Hagar noch etwas machen, was sonst keine Frau in der Bibel macht. Sie gibt Gott einen Namen. Sie nennt ihn nämlich El-Roi. Gott sieht nach mir. Denn sie hat gesagt, Gott hat mich hier gesehen. Ganz wichtig. Also, zwei ganz lebensumwälzende Begegnungen und dazwischen jede Menge Glaubensalltag. Und ich sehe darin zwei Sachen, damit wir es ein bisschen begrenzen, nur zwei. Das erste, Gott sieht Minderheiten. Was sind Minderheiten? Habt ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren häufig gehört, mal in den Nachrichten oder irgendwie beschäftigen wir uns ja damit. Minderheiten sind Gruppen, die viel kleiner sind als die Mehrheit. Und diese Geschichte ist voll von Minderheiten. Die erste, Die erste Person aus dieser Kategorie ist die Hagar. Die Hagar ist eine Minderheit. Jetzt stehen wir als Christen in der Gefahr, wir lesen Bibel und wir stehen in der Gefahr, über diese Geschichten immer so drüber zu lesen. Wir wissen ja schon, um was es da geht. Und wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir rüber und da ist der Abraham und da ist die Sarah und da ist die Hagar und die Sarah übergibt die Hagar dem Abraham, na logisch, was sonst? Die schlafen miteinander, na klar, dann kriegt die ein Kind, ja, was sonst? Aber wenn wir das machen, wenn wir uns nicht mal die Mühe machen, uns das mal genau anzugucken, dann wird es flach und oberflächlich. So wie der Rubens die Hagar nämlich gemalt hat. Felix, kannst du uns mal die Hagar zeigen, wie der Maler, nee, die andere? Genau. So hat Rubens die Hagar gemalt. Könnt ihr euch vorstellen, dass Hagar so aussah? Ich musste so lachen, als ich das gesucht habe. Ich habe einfach nur Hagar in die Bildersuche eingegeben, habe das gefunden und dachte so, hä? Wie kommt man denn auf die Idee, dass Hagar blonde Locken hatte? Völlig war, okay, sie war schwanger, aber eine orientalische Frau zur Zeit von Abraham war mit Sicherheit nicht so völlig und hat westliche Kleider angehabt und war weiß wie Schneewittchen. Ja. Hagar sah wahrscheinlich so aus. Felix, das andere Bild bitte. Wahrscheinlich sah Hagar eher so aus. Das kommt ihr schon wesentlich näher. Und das kann man aber nur verstehen, wenn man sich mal Mühe gibt, wenn man sich Gedanken macht, ja, was war das denn für eine Person. Sie war nicht mitteleuropäisch übergewichtig und blond und weiß. Nein, Hagar ist in Ägypten geboren. Sie ist ein ägyptisches Kind. Und irgendwann in ihrer Kindheit wurde sie einfach ihren Eltern entweder weggenommen oder sie wurde von ihren Eltern verkauft an diesen Mann aus einem anderen Land, an den Ausländer, den Abraham. Und musste mit dem mitgehen. Sie musste als Dienerin für diesen fremden Mann und für seine Frau arbeiten. Immerhin war er ein wohlhabender Mann, Glück gehabt. Der versorgt dich wenigstens gut. Aber es ist ein Fremder. Du musst damit umgehen, dass deine Eltern, deine ganze Familie, so mit denen nichts mehr zu tun hast. Die sind weg. Und eines Tages kommt deine Chefin einfach so auf die Idee, du bist jetzt die Frau meines Mannes. Der hat jetzt Sex mit dir, das ist jetzt dein Mann. Herzlichen Glückwunsch. Wie muss es einem gehen, wenn man das erlebt? Du schläfst jetzt mit dem, zack, und bekommst auch ein Kind von ihm. Es funktioniert auch noch. Sie wird auch noch schwanger. Wollte sie das Kind? Kann man sich mal stellen. Und wenn man diese Geschichte aus der Sicht der Hagar liest, dann klingt sie gar nicht so heilsgeschichtlich glatt. Also wenn wir die lesen, dann klingt das so, naja, das ist doch Gottes Heilsgeschichte. Das ist doch logisch, oder? Ist doch logisch. Abraham und dann die Hagar kriegt das Kind. Nein, dann klingt die Geschichte plötzlich rau und unfair. Dann klingt sie, als wäre man der Spielball der anderen. Und die anderen machen mit mir, was ich will. Und eine Schwangerschaft und ein Kind bekommen ist ein ganz schön einschneidendes Erlebnis. Sarah behandelt Hagar so schlecht, dass sie in die Wüste flieht. Die Wüste ist kein Ort, wo man gerne sein möchte. In der Wüste ist man dem Tod näher als dem Leben. Und das vor allen Dingen als Schwangere. Aber auch Sarah ist eine Minderheit. Auch Sarah ist eine Minderheit. Denn keiner von uns kann sich vorstellen, wie es damals war, keine Kinder bekommen zu können. Heute ist das ein Problem, wenn du dir Kinder wünschst und keine Kinder bekommen kannst, dann ist das schade und für dich selber, löst das Betroffenheit aus. Aber damals wurdest du gehänselt, dann wurde über dich getuschelt, wurde über dich geredet. Dann warst du eigentlich, ich meine, die Sarah hatte einen guten Stand, aber eigentlich ging es dir nicht gut. Und bis heute gibt es darauf flotte Antworten. Vielleicht kannst du Samuel mal das Video abspielen, was jetzt gerade ziemlich aktuell das Video. Hört es euch mal an.
Frauen, die unfruchtbar sind, was brauchen die? Befreiung und Heilungsgebet und dann werden sie fruchtbar in Jesus' mächtigen Namen. Oft ist es was Dämonisches oder man braucht Heilung. Gott will Kinder schenken. Ein Befehl des Herrn und ich preise ihn dafür, ist dieser hier. Seid fruchtbar und mehrt euch. Halleluja und Amen. Kinder kriegen es gut, Ich will auch Kinder bekommen, definitiv. 2 oder 4, mal gucken. Muss natürlich auch mit der Ehefrau abgestimmt werden.
Schätzelein. Was? Ein kleiner Teil davon könnte man sagen, hat er ja recht. Ja, sicherlich will Gott, dass wir fruchtbar sind, dass wir Kinder bekommen. Aber das so platt zu sagen und so platt dahin zu werfen, was für ein Hohn in das Gesicht einer Frau, die keine Kinder bekommen kann und gerne welche hätte. Was für eine Verletzung, was für ein dummer Spruch. Und das auch noch so fromm verbrämt, so nach dem Motto Halleluja. Ja klar würde man sagen, ja Halleluja, Gott will das Gute für uns. Aber was ist denn, wenn du kein Kind bekommst? Was ist denn dann? Glaubst du nicht richtig? Hast du nicht genug Glauben? Das ist Quatsch. Auch Sarah ist eine Minderheit und das macht mürbe und das macht böse. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ahnt man, wo diese Zickereien und dieser Ärger herkommt. Und sogar Abraham ist eine Minderheit. Denn Abraham scheint es ja nicht auf die Kette zu kriegen, einfach mal zu schlichten. Er könnte doch einfach eingreifen, reden, sagen, hey, passt mal auf, wir müssen uns was einfallen lassen. Nein, er kriegt es nicht hin, sich durchzusetzen. Er überlässt seiner Frau, die sowieso spannungsgeladen ist, diese Situation, und es eskaliert. Er überlässt es ihr einfach. Gott sieht die Hagar. Er sieht sie in ihrer Situation. Er sieht sie als Minderheit. Man könnte sagen, die gehört doch gar nicht zu Gottes Plan. Gottes Plan ist Abraham und Sarah. Gottes Plan sind alle, die danach kommen. Was hat die Fremde da zu suchen? Was hat die Ägypterin in diesem Plan zu suchen? Die spielt doch jetzt nur plötzlich eine Rolle, weil Sarah und Abraham da irgendwie eine Fehlentscheidung getroffen haben. Dann einfach weg damit. Diesen Kollateralschaden der Geschichte, also weg. Gott sagt, nein, sie ist kein Kollateralschaden. Ich sehe dich, du bist die Fremde. Du bist die eigentlich gar nicht zu meinem auserwählten Volk, was ja sowieso erst später gibt, aber du bist nicht die zu Abraham gehört und nicht zur Familie eigentlich gehört. Und trotzdem sehe ich dich. Und der Engel fragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Er sagt nicht, hey, pass mal auf, ich kenne deine Situation, das und das sind die Ansagen. Er hört sich das an wie ein guter Seelsorger. Wo denkst du denn, dass du herkommst? Wo denkst du denn, dass du hin willst? Und Gott hat eine Idee für ihr Leben. Er sagt nicht, ja, jetzt sitzt du in der Patsche, oder? Ganz schön viel Quatsch passiert. Nein, er gibt ihr einen Ausblick und sagt, du wirst Nachkommen haben. Es ist nicht zu Ende mit dir. Nur weil Menschen einen Fehler gemacht haben, nur weil Menschen an dir falsch gehandelt haben, ist nicht plötzlich Gottes Heilsplan durcheinander geworfen. Du wirst Kinder haben. Er gibt ihr einen Ausblick. Und die Hagar geht wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob Hagar der Sarah und dem Abraham das Ereignis so erzählt hat. Aber wenn sie es getan hat, dann war es auch vielleicht ein Aufwachen für Sarah und für Abraham. Gott sieht auch euch in eurer Minderheitenrolle. Sarah bekommt ja dann noch ein Kind. Und auch den Abraham. Gott sieht. Und Gott sieht dich in deiner Minderheitenrolle. Ich bin ja keine Minderheit. Ich bin weiß, wohlhabend, mir geht's gut, ich habe alles. Das stimmt. Und das darf uns auch immer mal klar werden, was das für ein Privileg ist. Aber jeder von uns ist eine Minderheit. Die Minderheit mit dem zu kurzen Docht. Die Minderheit, die nie jemand sieht. Auf mich hört eh keiner. Die Minderheit, ja, der soll mal zu mir kommen. Ich gehe nicht auf den zu. Es gibt, jeder von uns ist in irgendeinem Bereich eine Minderheit. Und das Problem ist, dass wir mit unseren Minderheitsproblemen, dass wir versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen, so wie Sarah das gemacht hat. Das gibt es auch in der Gemeinde, das gibt es auch in unseren Bezügen Arbeit. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Wir fühlen uns als Minderheit und fangen an zu hacken. Und fangen an, uns Recht zu schaffen bei den anderen. Und wenn wir da mal ein bisschen fiese Mittel verwenden müssen, dann machen wir es eben so. Und dafür gibt es echt Beispiele, dass Christen sehr viel Gutes tun und auf der anderen Seite auch hart und fies sein können. Das gibt es leider auch. Gibt es bei Nonnen zum Beispiel. In Klöstern beobachtet man das. Das Leben Gott gewidmet und trotzdem kann man sich nicht vorstellen, was da für Intrigen gesponnen werden, was da alles passiert. Und da brauchen wir gar nicht weggucken, das gibt es auch bei uns. Da nehme ich mich auf keinen Fall raus. Ich versuche immer wieder für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber genau in diese Situation sagt der gute Hirte zu uns, ich sehe dich doch und ich sehe vor allen Dingen deine Minderheit. Es ist toll, was du alles kannst, aber ich sehe, dass du in einer Minderheit bist. Und das Zweite, das ist jetzt wesentlich kürzer als der erste Punkt. Was sagt der Engel zu Hagar? Ich habe einen Plan für dich, geh in die nächste Stadt, du wirst große Dinge erleben. Nee, sagt er nicht, oder? Er sagt, geh zurück in die Situation, aus der du kommst und demütige dich unter deinen Herren. Wow, das ist eine krasse Forderung. Nur weil Gott unsere Minderheit sieht, nur weil Gott uns begegnet und uns beruft, heißt das nicht, dass er uns alle zu Superstars machen will, die irgendwie durchstarten. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir in dieser Zeit des Glaubens, Glaubensalltags, ihm vertrauen und seinem Plan vertrauen. Dass wir nicht eigene Wege gehen, eigene Pläne machen, so wie Sarah und Abraham unsere eigenen Dinge machen, sondern dass wir ihm vertrauen und uns unter seinen Plan demütigen. Das klingt ein bisschen ungewohnt für uns, aber ihm vertrauen. Ich habe zu Beginn gesagt, wir Christen, wir sind weiter, wir haben etwas mehr als Sarah, Abraham und Hagar. Denn wir dürfen durch Jesus mit Gott reden, jeden Tag, offen und frei, ohne Begrenzung, zu jeder Zeit und mit allen Worten, die uns zur Verfügung stehen. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Gott reagiert, weil er seine Kinder nicht warten lässt, weil er seine Kinder hört. Und wir dürfen wissen, er sieht uns in unserer Minderheit. Er möchte aber, dass wir uns unter seinen Plan demütigen, dass wir ihm vertrauen, dass sein Plan mit uns gut ist. Amen.